Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die herzlich empfangen. Ja, wir sind hier in Gottes Gegenwart und es gibt keine bessere Ort, wo wir sein konnten diesen Abend. Ich werde meine Zeugnis erzählen und während ich meine Zeugnis erzähle, ihr werdet mehr und mehr von mir erfahren. Ich werde nicht alles auf einmal erzählen. Ich heiße Clávio Bonfim. Ich bin ein gebürtiger Brasilianer. Ich lebe schon seit 20 Jahren hier in Deutschland. Genau. Aber ich bin hier, zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und mein Wunsch ist, dass wenn wir hier heute rausgehen, dass wir mit mehr Liebe von ihm gehen, weil es geht nur um Liebe. Das ist der einzige richtige Grund, warum wir hier sind, weil wir wurden von Gottes Liebe berührt und wir könnten das nicht bei uns halten. Wir wollen unbedingt das weitergeben. Gott hat angefangen, mein Leben zu arbeiten, schon sehr lange her, schon mit meiner Familie. Meine Großeltern, mein Opa und Oma waren schon Menschen, die Jesus geliebt haben. Aber sie kannten die Wahrheit nicht. Sie waren Menschen, die sehr fromm waren und sie haben zu Hause Gebetskette organisiert und sie waren sehr, sehr religiös. Und eines Tages, mein Papa hat die Bibel gelesen. Und auf einmal, die Augen wurden geöffnet. Und er hat Jesus angenommen, ist nach Hause angekommen und gesagt, ich habe Jesus angenommen, ich bin jetzt evangelisch. Und meine Mama hat gesagt, was hast du getan? Bist du evangelisch geworden? Und in dieser Zeit in Brasilien gab es ein großes Vorurteil für die evangelischen Leute. Man hat komische Geschichten über die evangelischen Leute erzählt. Das war furchtbar, einfach. Aber Mama hat gebetet, hat gesagt, Herr, wenn mein Mann auf dem richtigen Weg ist, du sollst mir zeigen, ich möchte auch dir nachfolgen, zusammen mit ihm. Und sie hat einen Traum bekommen. Sie hat Papa gesehen, in einem sehr schönen Ort, und Papa war da mit einem Cousin von mir, der auch Jesus angenommen hat, zusammen mit ihm. Mein Cousin war sehr fröhlich und glücklich an diesem Ort, aber Papa war traurig. Und Mama hat gefragt, warum bist du so traurig? Und Papa hat geantwortet, ich bin traurig, weil du noch nicht auf diesem Weg mit mir bist. Dann hat sie verstanden. Dann Papa hat die ganze Familie zu uns gerufen, von beiden Seiten, und Papa hat das Evangelium für das erste Mal gepredigt. Und die ganze Familie, auf einmal, von beiden Seiten, Opa und Oma von dieser Seite, die Eltern von meinem Papa, die Eltern von meiner Mama, sie haben alles Jesus angenommen, Onkel. Papa hat Jesus angenommen am 27. März 1975, genau. Und em Juli, er wurde eingeladen zu einer Ausgabe, eine Pastorenkonferenz. Und Papa hat schon eine Liste mitgenommen mit 111 Menschen, die er persönlich zu Jesus geführt hat. Papa hat angefangen, das Evangelium überall zu predigen und Gemeinde zu gründen im Amazonasgebiet. Und bis heute noch sind solche Gemeinden mit 200 Leuten in der Mitte von dem Wald. Viele Gemeinden hat er gegründet. Und ich war damals 5 Jahre, als Papa Jesus angenommen hat. Und ich bin quasi in der Gemeinde aufgewachsen. Und ich habe schon sehr früh angefangen, meine eigene Erfahrung mit Gott zu haben. Ich denke, 8, 9 Jahre alt und ich konnte schon stundenlang beten. Und ich war schon so verliebt em Jesus, aos Kind. Ich habe gesagt, Jesus, ich liebe dich so sehr. Und falls eines Tages ich gehe weg von dir, mir ist lieber jetzt sterben, weil ich will niemals weg von dir. Und dann kommt die Pubertät, die Welt kriegt andere Farben. Ich habe auch nicht aufgepasst mit Sachen, die uns sehr wichtig sind, damit wir im Glauben bleiben, wir Bibel lesen oder beten. Und ich wurde schwächer und schwächer in meinem Glauben. Und dann eines Tages, ich habe die schlimmste Entscheidung getroffen, dass jemand treffen konnte. Ich bin zu meinem Pastor gegangen und ich habe gesagt, Pastor, aber heute komme ich nicht mehr in die Gemeinde, ich möchte nicht mehr mitmachen. Und ich bin zu der Welt gegangen. Das bedeutet, ich bin nicht mehr in die Kirche gekommen. Ich wollte einfach dieses verrückte Leben probieren. Und ich habe das Haus von meinen Eltern verlassen, ich war schon 18 Jahre. Bis 18 Jahre bin ich noch zu Hause geblieben, weil Papa war sehr streng, hat gesagt, solange ihr unter meinem Dach lebt, wir gehen alle in die Kirche. Bin ich gegangen, aber mit 18 habe ich angefangen zu arbeiten und ich bin umgezogen zu der Hauptstadt von meinem Bundesland und da habe ich mein verrücktes Leben geführt. 13 Jahre war ich in der Welt. Meine Familie hat niemals aufgehört, für mich zu beten. Wenn du ein Mitglied von deiner Familie hast, die du möchtest, dass dieser Mensch auch zusammen mit dir Gott dient, bete, weil deine Gebete hat eine Kraft. Ich habe immer mit meiner Familie telefoniert und jedes Mal, besonders meine Mama, hat immer gesagt, Sohn, komm zurück zu Jesus. Ich habe gesagt, okay, Mann, eines Tages komme ich zurück zu Jesus. Aber meine Gedanken waren, ich werde mein Leben genießen und wenn ich sehr alt werde, dann ich gehe in die Gemeinde und ich bitte um Vergebung und Gott vergibt mir und ich gehe auch so hin wie alle anderen. Ich dachte, dass ich so klug war. Aber Gottes Gedanken und Pläne für mein Leben waren ganz andere. Es kam ein ganz normaler Tag, ich habe keine Warnung gehabt, dass etwas würde mit mir passieren. Ich bin zu meiner Arbeit gefahren. Ich bin Lehrer vom Beruf, auch schon damals. Und an diesem Abend, also in Brasilien gibt es Abendschule, hier nicht, aber in Brasilien. Ich habe immer in drei Schichten gearbeitet, vormittags, nachmittags und abends. Und ich bin in die Schule angekommen, ich habe eine Probe gegeben und in der Pause ein Schüler ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Lehrer, heute gibt es eine Party. Und er hat mich zu dieser Party eingeladen. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Heute ist Mittwoch, morgen muss ich arbeiten. Dann hat er gefragt, können Sie mir eine Mitfahrt geben? Ich dachte, dass ich diese Schüler kannte. Ich habe ja gesagt. Ich habe gesagt, okay, dann treffen wir vor der Schule. Und dann habe ich ihn getroffen. Und er war mit einem komischen Kumpel von ihm. Hat gesagt, ja, das ist ein Kumpel von mir und er fährt auch zu dieser Party und es gibt noch einen Kumpel von uns, können Sie auch ihn mitnehmen? Ich dachte, okay, kein Problem. Und dann bin ich zu einem Platz gefahren und die beiden sind von meinem Auto ausgestiegen, ich bin allein geblieben und wenn sie zurückkommen, nur die zwei Freunde kommen zurück, meine Schüler kommen nicht mehr. Und ich habe gefragt, wo ist der? Ich habe seinen Namen gesagt und die zwei Fremde haben gesagt, ja, er kommt noch. Aber sie haben das gesagt und haben eine Pistole geholt, auf meinen Kopf gesetzt und gesagt, Vater, weil das ein Überfall ist, wir haben das geplant, wir wollen dein Auto. Und wenn du uns nicht genau machst, was wir dir sagen, wir werden dich hier kalt machen. Meine ersten Gedanken, ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, was du machen wirst, aber du willst mir helfen, ne? Und die beiden waren sehr nervös und lassen mich nicht zu ihnen schauen oder mit ihnen sprechen. Und sie haben gesagt, fahr in Richtung Ausfahrt von der Stadt. Ich bin gefahren und die ganze Zeit, sie haben gesagt, es wird nichts mit dir passieren. Wir wollen nur dein Auto. Aber dann haben sie gesagt, nimm diese Landstraße. Und als ich diese Landstraße genommen habe, sie haben sich so unterhalten, es gibt noch so viele Häuser in der Nähe, der Verkehr ist noch so groß. Ich habe das gehört und ich habe es verstanden. Ich werde nicht überleben, sie werden mich umbringen. Und ich kannte die Wahrheit, ich kannte die Bibel und ich kannte sehr gut mein sündiges Leben. Und mein sündiges Leben hat nicht mit Gottes Wort gepasst. Ich habe so eine Panik gekriegt, ich habe gesagt, Herr, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich alles falsch gemacht habe und ich weiß, dass ich sterbe jetzt. Das Problem ist nicht, dass ich sterbe, das Problem ist, wenn ich ohne deine Vergebung sterbe, ohne deine Gnade sterbe, ich werde die Ewigkeit getrennt von dir leben. Und das hat mir so eine Panik gemacht. Und ich habe es zu Gott geschrien: Herr, ich tue Buße für alles, was ich getan habe. Bitte vergibst du mir, aber lass mich nicht in die Hölle zu gehen. Und die zwei Jungs haben gesagt: Fahre zurück, nimm die andere Richtung. Ich habe die andere Straße genommen und auf einmal gab es kein Haus mehr in der Nähe und keine asphaltierte Straße. Sie haben gesagt: Jetzt stopp das Auto. Ich habe das Auto gestoppt. Geht raus, lege dich auf den Boden. Und sie haben ein Seil mit sich gehabt und haben meine zwei Hände hinter zusammengefesselt. Und dann einer hat gesagt: Steht auf und fang an zu rennen, ohne hinterzuschauen. Ich bin aufgestanden, habe angefangen zu rennen und der mit der Pistole hat angefangen zu schießen. Er hat dreimal geschossen, aber hat mich nicht betroffen. Und der andere hat gefragt: Willst du ihn umbringen? Er hat gesagt: Ja klar, was hast du gedacht? Er darf nicht am Leben bleiben. Wenn er am Leben bleibt, er geht zur Polizei und wir gehen ins Gefängnis. Und er hat mich verfolgt, ich bin gefallen und er hat mich gepackt, so hat mich gemacht, dass ich aufstehe, hat mich so gepackt, hat die Pistole auf meinen Kopf gesetzt und hat geschossen. Aber er war nicht zufrieden, hat zweimal in der Mitte von meiner Brust, hat zweimal geschossen hier in der Mitte von meiner Brust. Seit dem ersten Schuss, ich war bewusstlos, ich bin gefallen, sie haben mein Auto genommen, sind weggefahren, ich bin da allein geblieben, weiß nicht wie lang. Aber meine erste Erinnerung ist nur nach dem Schuss, ich habe nur gefragt, was kommt jetzt? Ich habe dieses Gefühl gehabt, dass ich bin gefallen, aber nirgendwo angekommen. Ich habe nur gefragt, was kommt jetzt? Weil ich wusste, ich bin tot, oder ich dachte, dass ich tot bin. Dann plötzlich, ich habe angefangen, so eine Helligkeit zu sehen. Alles ist auf einmal so hell geworden. Und ich habe angefangen, so schöne, bunte Lichter zu sehen, so eine Helligkeit. Und diese Helligkeit hat mich so berührt. Auf einmal, ich habe keine Angst mehr gehabt. Und ab diesem Punkt, mir war alles egal, ob ich sterbe, ob ich lebe. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe nur diesen Frieden gespürt und diese Liebe gespürt. Und ich habe in Richtung zum Himmel geschaut. Und da gab es wie eine große Leinwand, wie ins Kino. Und es läuft ja ein Film. Ich habe in kurzer Zeit mein ganzes Leben wieder vor mir gesehen. Kleinigkeit von meiner Kindheit, habe ich alles wieder vor mir gesehen. Und ich habe ein anderes Bild gesehen, habe von oben nach unten geschaut, nicht mehr auf den Leinwand, aber von oben nach unten geschaut. Und auf einmal, ich wusste alles, ich wusste, dass ich tot war, dass es hat 4 Tage gedauert, bis sie mein Leiche gefunden haben. Und ich wurde mit dem Flugzeug zu meinem Dorf transportiert und da in dem Wohnzimmer von meinen Eltern, da lag mein Sarg mit meinem Leiche in den Sarg und ich habe alles gesehen und ich dachte, dass das real war. Das war nicht real, das war eine Vision, aber war sehr real. Und ich habe das geschaut, von oben nach unten geschaut und ich habe angefangen zu denken, was war mein Leben? Wozu habe ich gelebt? Was für ein sinnloses Leben habe ich gehabt? Mein Leben hat keinen Sinn gehabt, ich war so egoistisch. Und ich bin so in einer schrecklichen Art und Weise gestorben. Und als ich mit diesen Gedanken war, ich habe zwei Stimmen gehört und jemand hat gefragt: Also, bleibt ihr hier oder geht ihr zurück? Und eine Stimme hat gesagt, er geht zurück. Als die Stimme das gesagt hat, ich habe ein Geräusch gehört. Das war mein Atmen. Und dieses Geräusch hat mich wieder bewusst gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich bin nicht tot, ich lebe noch. Und zuerst war für mich ein Schock, wie kann ich am Leben sein? Ich wurde auf meinen Kopf geschossen, in der Mitte von meiner Brust. Wie kann ich am Leben sein? Aber ich habe mich erinnert, dass wir einen großen Gott haben, der Wunder tut. Und ich dachte, ich kann sterben. Aber ich werde zuerst um mein Leben kämpfen. Und ich bin aufgestanden und ich bin weiter als 3 Kilometer gelaufen. Ich habe fast mein ganzes Blut verloren. Ich bin so schwach geworden. Und es fühlt sich, ob ich wieder falle. Ich habe gesagt, Herr, lass mich nicht fallen. Wenn ich falle, habe ich keine Kraft mehr aufzustehen. Und ich bin gelaufen, das war so ein komisches Gefühl, ob ich auf der Straße schwebte und ein Hand hat mich einfach weitergeschoben. Und ich habe nur diese Liebe gespürt, ob Gott zu mir sagt, ich habe keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle, es wird dir nichts passieren. Aber mir war alles egal, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Ich wusste, mein Leben ist sicher in Gottes Hände. Und in kurzer zu machen, ich habe sehr schnell Hilfe gefunden. Ich bin sehr schnell ins Krankenhaus, habe Hilfe gefunden. Ich bin sehr schnell ins Krankenhaus gefahren. Und als ich da angekommen, Gott hat an dieser Nacht die besten Ärzte da gesetzt. Die besten Ärzte haben gearbeitet. Und nach der ersten Untersuchung, sie konnten das nicht glauben. Dieser Schuss auf meinen Kopf hat die Schädel betroffen, aber war nicht drin. Ist wieder rausgekommen, hat nur meine Schulter hier verletzt. Aber diese in der Mitte von meiner Brust, das hat ganz betroffen. Die Kugel hat mein Herz weniger als halben Zentimeter verpasst, hat meine Lunge kaputt gemacht und ist hier unter meinem Arm rausgekommen. Und weil ich mit den zwei Armen zusammengefesselt war nach hinten, diese Kugel ist wieder in meinen Arm gekommen, in meine Muskel hier bis heute noch. Ich habe diese Kugel in meinen Armen. Das ist von Mittwoch nach Donnerstag passiert. Nächste Woche, am Dienstag, ich habe schon das Krankenhaus auf meine eigenen Beine verlassen. Am Sonntag, Papa war bei mir. Und Papa hat gesagt, Sohn, gehen wir in die Kirche. Ich habe gesagt, okay, gehen wir. Und dann gibt es diese wunderbare Momente in Brasilien, macht man diese Einladung, kommt nach vorne, um dein Leben Jesus zu geben. Ich bin dahin gegangen, einfach meine Entscheidung zu bestätigen, weil an diesem Tag, ich habe gesagt, Herr, ab heute, was ich für mein Leben will, ist nicht mehr wichtig, aber was du für mein Leben willst, das ist wichtiger. Und ich habe mein Leben zu Jesus zurückgegeben. Und Gott hat angefangen, mein Leben zu arbeiten. Mir war bewusst, dass ich sehr aktiv in Gottes Reich sein werde. Aber ich dachte, da in Brasilien, da in meiner Gemeinde, in meiner Stadt, niemals ins Ausland zu gehen. 4 Monate danach, ich war total happy, wieder voll in Gottes Gegenwart. Und Gott hat alles wieder mir gegeben, diese Freude, die ich schon lange vergessen habe, wie es war. Und am einen Abend, meine Mama ist mit mir zu einer kleinen Gemeinde in Brasilien gegangen. Und dann in diesem Ort, Gottes Gegenwart war sehr real. Ich konnte Gott nicht mehr mit meinen physischen Augen sehen, aber ich konnte seine Gegenwart spüren. Und in der Mitte von diesem Gottesdienst, Gott hat jemanden gebraucht und gesagt, ich habe dich gerettet, weil ich einen großen Plan für dein Leben habe. Du wirst meine Worte predigen, du hast niemals gedacht zu gehen. Ich habe gesagt, was? Ich werde predigen? Ich bin kein Prediger, ich bin ein Lehrer. Und wie kann das sein? Wie kann ich alles hier verlassen und durch die Welt gehen? Aber ich habe gesagt, Herr, wenn du mit mir sprichst, du musst mich überzeugen, weil ich werde mein Land nicht verlassen, mein Leben ist verlassen, wenn ich nicht überzeugt bin, dass du mit mir sprichst. Und Gott hat angefangen, mit mir zu sprechen, in verschiedenen Arten und Weisen. Bis eines Tages, wo Gott hat zu mir gesagt, du bekommst eine Einladung, und du sollst, bald bekommst du eine Einladung, und du sollst diese Einladung nehmen. Ich dachte, okay, dann ich dachte, na África. Weil wenn wir über Mission in Brasilien sprechen, wir denken immer, África, Ásia, aber niemals nach Europa. Was soll ich in Europa machen? Ich dachte immer hier, oder Deutschland ist ein christliches Land. Ungefähr 3 Monate danach, ich habe eine Einladung bekommen. Ich habe mit jemandem gesprochen und sie hat gesagt, Bruder Clávio, hier in Deutschland, hier ist eine geistliche Wüste. Und wir haben angefangen hier zu beten. Und wir brauchen Hilfe hier in Deutschland. Kommst du nach Deutschland, um dein Zeugnis zu erzählen? Ich habe gesagt, nach Deutschland. Ich habe gesagt, Gott hat mit mir vorher geredet und gesagt, dass ich würde eine Einladung bekommen und ich sollte diese Einladung annehmen. Und ich bin gekommen. Das war die Schwester Ana Cristina hier, die Mama Familie. Ich bin nach Deutschland gekommen, bin 6 Monate hier geblieben und zurück nach Brasilien. Und in Brasilien habe ich für ein Visum beantragt und das hat sehr lange gedauert, ein Jahr gedauert. Und in dieser Zeit ich war in einer Missionsschule. Aber in 2006 ist mein Visum gekommen, hat schon diesen Kurs beendet. Em 2006, bin ich zurück nach Deutschland und Gott hat für mich hier in Deutschland jede Tür aufgemacht. Ich habe hier Theologie studiert. In 2013 habe ich geheiratet. Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet. Und ich wurde Co-Pastor von einer Gemeinde ordiniert. Und seitdem arbeite ich in Gottes Reich. Und ich bin zurück auch zu den Arbeitsmarkt gegangen, als Lehrer. Ja, heute arbeite ich auch als Lehrer. Und ich sage euch, das Geheimnis ist, dass wir alles in Gottes Hände legen, was wir sind. Gott will, dass wir einfach eine neue Ansicht haben. Er will alles neu in unserem Leben machen. Und wir sollen zurück zu der Zeit von dem Evangelium der Gnade. Wir haben diese Botschaft gehört, dass du sollst einfach an Jesus glauben und du bist gerettet und das ist Realität. Aber mit der Zeit, es kommen so viele Regeln. Und wir sollen verstehen, dass wir durch seine Gnade gerettet sind. Es geht nicht um was wir tun. Aber die Frage zu uns ist, was machen wir mit so einem großen Geschenk, das Gott uns gegeben hat? Was machen wir mit dieser Gnade? Was machen wir mit dieser Vergebung? Gott hat ein wunderbares Leben für uns und es ist nicht sein Plan, dass wir ein Leben haben, das gebunden ist in Sünde und in Sucht und in dies oder jenes. Gott hat ein Leben, das voll Freiheit ist. Zur Freiheit sind wir berufen. Paulus sagt zu den Galatern, dass er hat sich bewundert, dass sie so schnell weg von der Gnade gegangen sind und zurück zu den Ritualen. Und manchmal, wir sind sehr Legalisten und wir wollen unsere Errettung kaufen mit unseren eigenen Werken. Das geht gar nicht. Aber die Gnade Jesus, das ist keine Ausrede für uns, in die Sünde zu leben. Nein, ganz das Gegenteil, die Gnade Jesus ermächtige uns, ein freies Leben zu haben. Diese Freiheit zu haben, weil es ist nicht Gottes Plan für unser Leben, dass wir gebunden, dass wir in Sucht oder in Sünde leben. Gottes Pläne für unser Leben sind besser als unsere eigenen Pläne. Gottes Wille für unser Leben sind besser als unsere eigene Wille. Und Gott hat uns berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Und wir sind hier, ich liebe für die Jugendlichen zu reden, weil ihr habt euer ganzes Leben noch vor euch. Ich habe schon mehr als halbes Leben schon gelebt. Bei mir es geht schon bergab. Aber ihr habt euer ganzes Leben vor euch. Und das Beste, das ihr, die beste Entscheidung, das ihr trifft, ist, legt eure Leben auf seinen Altar und sagen, Herr, hier hast du, was ich habe. Du musst nicht so viel haben, du musst nicht so begabt sein oder so viele Gaben haben, aber gib dem Herr, was du hast und er wird das vermehren. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Salz und Licht zu sein in dieser Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, überall zu gehen, nicht nur in die Kirche zu bleiben, aber auch in dieser Gesellschaft. Und ich freue mich für Menschen, zum Beispiel wie Miriam, studiert Lehramt. Miriam, die Schule ist der richtige Platz für uns Christen. Da herrscht Chaos. Da herrscht Finsternis. Und Gott will, dass du dahin gehst mit seiner Licht und dass du das weitergibst mit seiner Liebe. Wir denken, dass wir dienen Gott nur, wenn wir hier sind, nur wenn wir Lobpreis machen, nur wenn wir hier predigen. Nein, meine Mission ist nicht nur am Sonntag zu predigen, meine Mission ist jeden Tag. Wir wurden berufen, Gottes Vertreter hier auf der Erde zu sein. Wir sind seine Botschafter und wir haben die beste Botschaft der Welt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die Jesus Christus sind. Und was bedeutet, in Jesus Christus zu sein? Das bedeutet, zu vertrauen, dass was Jesus am Kreuz getan hat, genug ist, uns gerechtfertigt vor Gott zu machen. Wenn du vor Gott stehst, er wird dich nicht fragen, warst du jeden Sonntag in der Kirche, hast du deine Zehnten gegeben, hast du gedient, hast du das gedient? Nein, er wird dir eines fragen. Hast du dieses Geschenk, das ich dir gegeben habe, das Leben von meinem Sohn angenommen? Weil in Jesus Christus, wir haben alles, das wir brauchen. Die Vergebung, die wir brauchen. Dieses neue Leben, die wir brauchen. Die Frieden, die wir brauchen. Wir haben alles, das wir brauchen. Gott will uns gebrauchen, genau so in unserem Beruf, ganz normal. Du musst nicht unbedingt ein Prediger sein, du musst nicht unbedingt ein Missionar sein, wenn Gott dich beruft, Halleluja! Aber Gott will dich gebrauchen, genau da, wo du bist, in deiner Familie. Wir sollen die ganze Zeit bewusst leben. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß, dass ich habe schon mehr als halb von meinem Leben gelebt. Aber jeden Tag sage ich, Herr, hier ist mein Leben. Gebrauchst du mich. Es ist alles für dich. Was ich habe, es ist sehr wenig. Aber du kannst es vermehren. Und so sind wir heute. Leute, verpasst euer Leben nicht mit Sachen, die euch nirgendwo bringen wird. Vergolde eure Zeit nicht. Es ist so, das Kostbarste, das wir haben, das ist unsere Zeit. Und wir haben keine Zeit mehr mit Sachen, die nicht wichtig sind, zu verpassen. Leben wir bewusst für Gott jeden Tag. Es lohnt sich. Wir sind Kinder der König des Universums. Ihr seid Prinzen und Prinzessin. Das ist unsere Identität. Und in dieser Identität sollen wir leben. Wir sollen beten, nicht wie ein geistlicher Bettler, aber wie ein Prinz, eine Prinzessin, die mit dem König redet. Und der König ist dein Papa. Es ist wunderbar, dieses Leben mit Jesus. Aber will nicht halbes Leben zu Jesus und halbes Leben zu der Welt. Es geht nicht um eine Liste, wo wir alles abhaken, alles richtig machen. Nein. Andere Seite. Gott schenkt uns seine Kraft, seine Gnade, damit wir in seiner Gnade leben. Und ich werde schließen mit einem Bibelvers. Dieser Bibelvers war ein Wendepunkt in meinem Leben. Bis ich verstanden habe, dass ich nicht mehr unter dem alten Bund lebe, sondern in dem neuen Bund, das Jesus am Kreuz mit dem Vater beschlossen hat. Er hat mit seinem eigenen Blut dieses Bund beschlossen. Und das ist in Römerbrief 6, Vers, wenn ich nicht falsch sage, ich habe hier notiert. Und mit diesem Bibelvers möchte ich schließen heute Abend. Römerbrief 6,14 sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid. Ich wiederhole, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir leben nicht mehr in den alten Bund. Wir leben in den neuen Bund. Und dieser neue Bund ermächtigt uns, ein siegreiches Leben zu leben. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich angefangen, keine Gedanken mehr zu machen. Ich wollte nicht mehr perfekt sein. Ich wollte nicht mehr denken, Gott nimmt mich an, nur wenn ich perfekt bin. Und Gott hat mich befreit von alles. Auf einmal habe ich so ein siegreiches Leben, weil ich mir bewusst geworden ist, ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz, aber ich lebe unter seiner Gnade. Und seine Gnade hat einen Namen. Seine Gnade heißt Jesus Christus und er wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist. Halleluja. Gott will, Gottes Wille für unser Leben ist alles Neue machen. Es gefällt Gott nicht, dass wir in dem alten Leben bleiben. Und ich habe so viel Zeit verpasst in mein altes Leben mit Sachen, die so unwichtig waren, bis ich verstanden habe, Gott hat mich berufen für ein total neues, freies Leben in ihm. Ein siegreiches Leben. Halleluja. Und ich werde beenden mit einer Geschichte. Es gab einen Mann und er hat Kunst geliebt. Ich liebe auch Kunst. Und er hatte eine große Sammlung von Malerei, verschiedenen Bilder von verschiedenen berühmte Künstler wie Picasso oder ja, so alle bekannten Künstler hatte er ein Bild davon. Und dieser Mann, er hat einen einzigen Sohn. Er ist Witwe geworden und dann ist er hintergeblieben mit seinem Sohn, den er so sehr geliebt hat. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Eines Tages bekommt der Sohn zu Hause einen Brief von der Armee, er sollte in den Krieg ziehen. Und er ist ins Krieg gezogen. Und da hat er einen Kumpel kennengelernt und sie waren sehr befreundet. Und dieser Junge konnte malen. Und hat er gesagt, darf ich ein Porträt von dir malen? Und der Junge hat gesagt, okay, kein Problem. Und er hat da sehr schnell ein Porträt von diesem Jungen, dem Sohn von diesem reichen Mann, gemalt. Und eines Tages, der Krieg wird sehr schwer. Und dieser Junge, der das Porträt gemalt hat, ist verletzt geworden. Und konnte nicht mehr laufen. Dann kommt Bombe. Und der Junge ist dahin gegangen, um ihm zu helfen. Und in dem Moment, eine Bombe hat ihn betroffen, ist gestorben. Der Krieg war vorbei. Dieser Junge dachte, okay, ich werde den Papa von der Junge suchen und ich werde ihm dieses Bild geben. Und er hat die Adresse gefunden, ist dahin gegangen mit dem Bild, hat an der Tür geklopft und dann ist der Mann gekommen und hat gesagt, ja bitte. Sie kennen mich nicht, aber ich war ein Kumpel von ihrem Sohn, wir waren sehr gut befreundet. Und ich bin kein großer Maler, aber ich habe ein Porträt von ihrem Sohn gemalt. Möchte sie haben? Und der Papa hat gesagt, ja klar, hat sie aufgemacht, hat gesehen, das ist mein Sohn. Und hat einen schönen Rahmen, dieses Porträt da gemacht und einen Ehrenplatz da in dem Haus, dieses Bild da gelassen. Aber kurze Zeit danach ist er selber gestorben. Und alle wussten, dass dieser Mann eine große Sammlung von Bildern, sehr berühmte Bilder von allen berühmten Malern hatte. Und sie haben sich interessiert, wann wird das verkauft, was wird jetzt davon gemacht. Es kam in den Zeitungen, es wird eine Auktion geben. Und sie haben das Datum geschrieben und dann alle Menschen, die Kunst geliebt haben, alle Kunstliebhaber sind dahin gegangen, um die Bilder zu kaufen. Aber das war eine Auktion. Dann hat der Mann, der hat diese Auktion geleitet, gesagt, wir fangen an mit diesem Bild. Und der Vater hat einen Namen gegeben zu diesem Bild, der Sohn. Und das war kein schönes Bild, der Maler war kein professioneller Maler. Und keiner hat sich für das Bild interessiert. Er hat angefangen zu fragen, wer gibt mir $10 für dieses Bild? Keiner hat sich gemeldet. $80 vielleicht? Keiner hat sich gemeldet. Und er ist untergegangen. 50, 30, keiner. Und die Leute haben angefangen, ungeduldig zu werden. Bitte, wir sind hier gekommen für die Picasso, für die... Und haben sie gesagt, den Namen von dem berühmten Maler. In dem Raum war der Gärtner von dieser Familie, die hat die beide gekannt. Der hat gesagt, ich habe nicht so viel Geld, aber ich gebe $20 für dieses Bild. Und dann der Leiter hat gesagt, $20, wer gibt mehr? Keiner hat sich gemeldet. Ich gebe 1, 2, 3, verkauft. Und die Auktion ist beendet. Und die Menschen, wie bitte? Ja, es ist beendet. Hier in dem Testament steht eine Klausel, die sagt, wer das Bild der Sohn kauft, erbt alles. Und dieser Gärtner hat die ganze Malerei, die Millionen von Dollar wert war, hat alles geerbt. Das zeigt uns, wer den Sohn hat, hat alles. Als ich das gehört habe, und ich habe es sofort verstanden, das ist genau so, was mit uns passiert ist. Wir haben Jesus angenommen und wir haben mit Jesus alles bekommen. Mit Jesus haben wir Vergebung bekommen. Mit Jesus haben wir ewiges Leben bekommen. Mit Jesus haben wir Heilung bekommen für unsere Krankheit. Mit Jesus haben wir Versorgung bekommen. Mit Jesus haben wir alles geerbt. Wir haben so ein großes Geschenk bekommen. Und ich wünsche mir, dass für jeder von uns etwas klar geworden ist. Wir leben nicht mehr unter das Gesetz. Wir leben unter der Gnade. Und die Gnade Gottes ist Gottes Kraft für uns jeden Tag, damit wir ein siegreiches Leben führen. Gott liebt uns genauso, wie wir sind. Aber es ist nicht Gottes Plan, dass wir leben, wie wir bis jetzt gelebt haben. Gott will uns alles Neue machen. Ich werde schließen mit einem Gebet. Wir bleiben hier, wenn danach jemand möchte mit mir reden, vielleicht, dass ich bete. Ich bleibe noch hier. Jesus, du bist wunderbar. Und ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns zu dir gezogen hast durch deine Liebe, Herr. Und deine Liebe ist der Grund, warum wir bei dir bleiben wollen, Herr. Weil wir wollen nicht getrennt von dir leben. Und du machst einen großen Unterschied in unserem Leben. Herr, und ich bete für einen Aufbruch in dem Leben von Menschen hier, Herr. Dass sie Befreiung erleben. Dass sie eine neue Ansicht bekommen. Dass ich auch eine neue Vision von dir bekomme, eine neue Führung von dir bekomme, Herr, in alle Bereiche von ihrem Leben. Herr, segne du jeder hier und sei bei uns und schenke du uns deinen Heiligen Geist jeden Tag, damit wir ein freies Leben haben, Herr, damit wir dir dienen, damit wir nicht unsere eigene Kraft gehen, aber in deiner Kraft. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Vater, in deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Ich habe vergessen zu erzählen, Gott hat so vieles in meinem Leben getan, ich konnte so viele Zeugnisse erzählen. Ich habe angefangen, neue Sachen zu probieren. Und ich habe immer einen Wunsch gehabt, Lobpreis zu schreiben. Und ich habe angefangen, Lobpreislieder zu schreiben. Und ich habe schon 3 Alben gemacht. Ich habe Flyer gebracht. Und die Alben sind in verschiedenen Sprachen. Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch. Aber ich habe, also heute mit der neuen Technologie, wir können Playlists machen und wir können die Lieder nur auf Deutsch. Und ich habe da Playlists gemacht, nur auf Deutsch. Wenn ihr wollt, nehmt den Flyer und hört die Lieder. Das sind die Lieder, die ich selber benutze, zu beten zum Beispiel. Und mein Lobpreis geht in zwei Richtungen. Einmal geht in Richtung Anbetung, sind chillige Lieder, so wie modern christlicher Lobpreis. Oder das sind Lieder zu feiern, unsere Errettung zu feiern. Wenn jemand hat einen Grund, sich zu freuen und feiern, das sind wir. Jesus hat das größte Tor geschossen. Und manchmal, wir sind im Stadion, wenn einer da im Stadion ein Tor schießt, dann wir sind sehr laut und wir üben. Aber in der Gemeinde, wir freuen uns nicht, wir bleiben so ruhig. Und nein, nein, Gott will uns, dass wir Freiheit haben, zu feiern. Im Himmel gibt es Party und wir werden da feiern. Der Himmel ist kein langweiliger Platz. Gott segne euch.